meines Herren Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erde, Not, nicht Erden Tanz soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen hält, wird wohl behalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Ort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz es froh und verzagt und lässt sich gar nicht trauen. Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mit seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht. Ich will ihn ewig preisen.
Ja, ist das nicht wunderbar? Was er verspricht, das bricht er nicht. Ganz gewiss, ganz gewiss. Darum heißt er auch der Name Jesus auch Amen, der da Amen heißt. Das heißt ganz gewiss. Wir dürfen uns auf seine Worte unbedingt verlassen. Wir singen noch einen Bachchoral. 273. Ich liebe Jesum alle Stund. Ach, wen sollt ich sonst lieben? Ich liebe ihn mit Herz und Mund, der Welt Gunst macht betrüben. Ich liebe Jesum in der Not. Ich liebe Jesum bis in den Tod. 273. Nicht zu schleppend, ein bisschen zügiger, wenn es geht.
Ich liebe Jesum alle Stund, ach, wen sollt ich sonst lieben? Ich liebe ihn mit Herz und Mund, der Welt Gunst mag betrüben. Ich liebe Jesus. bis mein Herz gebrochen. Ich liebe Jesum in der Not. Ich liebe Jesum bis in Tod.
Ja, welch ein Bekenntnis. Gott gebe Gnade, dass es in unserem Leben so sein mag. Frau Kurz. Ja, gerne, sehr gerne, ja. Also machen wir mal das. Ein Vorschlag, die Orgel sehr leise registriert und alle Instrumente eine Strophe, möglichst vielstimmig. Bass, Alt und Bruder Wert, Sie spielen die Melodie. Melodie, gell? Melodie, Alt hier, Tenor sehr leise registriert. Dazu, hier haben wir auch noch, das ist gut. Noch ein bisschen leiser, wenn es noch ein bisschen was. Jetzt ist gut, ja. Also. Kleines Kammerorchester, nicht? Schön. Es ist nur so schade, dass Bruder Bader heute Mittag gehen muss. Müssen wir noch recht ausnützen. Ja, noch einen Wunsch dürfen Sie äußern und dann kommt der zweite Teil.
458.
Also, die Orgel klein wenig leiser, so wie eben, dann kommen die Sänger noch mehr zur Geltung. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Ich danke dir dafür. Gordon Schulz, der den Satz geschrieben hat, ist ein Amerikaner, arbeitet in der Schweiz im Bibellesebund, hat schon viele Sätze geschrieben, ein begabter Mann. Und Peter Strauch ist ja der große Jugendevangelist gewesen und arbeitet jetzt beim Bund Freier Gemeinden. Da ist er, glaube ich, der Chef. Ja, ziemlich lebhaft. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt. Alles, das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht, ich danke dir dafür. Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhen sind Zeichen seiner Sonne, Wolken, Sand und Meer, die loben dich so sehr, sie preisen deine Macht. noch ein bisschen zügiger.
Auch die Menschen sind von dir und haben Leben hier durch deine große Güte. Fühlen, wollen und Verstand sind Werke deiner Hand, entstammen deinem Plan. Ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt, du willst ihn nicht zerstören. Deine Liebe macht ihn frei von aller Tyrannei, wenn er auf dich vertraut. Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Die Freude füllt mein Singen. Staunen habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los.
Können wir die Posaune bei der dritten Strophe, oder? Ja. Morgen können wir sie leider nicht mehr hören. Aber der Pater singt eben auch so gerne, darum wollen wir ihm das nicht. Ja, ja. Strophe 3, Herr, weil du der Herrscher bist.
Herr, weil du der Herrscher bist und alles übersiehst, bin ich in dir geborgen. Kleinste Wesen in der Welt, das große Sternenzelt, hältst du in deiner Hand. Du regierst auch unsere Zeit, und bald ist es soweit, dann wirst du sichtbar kommen. Mit uns sehnt sich die Natur und alle Kreatur nach deiner Herrlichkeit. Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Die Freude füllt mein Singen. Staunen habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los.
Schön. Danke sehr.
Zuerst eine technische Frage. Ist die Lautsprechereinstellung jetzt so recht? Zu laut, zu leise? Gut. Dankeschön. Heute bewegen uns einige Gedanken aus Daniel 3. Und ich lese Daniel 3, die Verse 23 bis 29. Das ist der bekannte Bericht von den drei Männern im Feuerofen. Und diese drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar, und er stand eilends auf, hob an und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei wandeln mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohne der Götter. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, hob an und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommet her. Da gingen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer heraus, Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und die Landpfleger und die Räte des Königs. Sie sahen diese Männer, dass das Feuer keine Macht über ihre Leiber gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Leibröcke waren nicht verändert. Und der Geruch des Feuers war nicht an sie gekommen. Nebukadnezar hob an und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinem Gott zu dienen noch ihn anzubeten als nur ihrem Gott. Und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Unrechtes spricht wider den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Alsdann beförderte der König Sadrach, Mesach und Abednego in der Landschaft Babel. Und dazu noch aus Psalm 50, die Verse 15 und 23. Und rufe mich an am Tage der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Wer Lob opfert, verherrlicht mich. Und wer seinen Weg einrichtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wir beten. Wir freuen uns, Vater, dass wir dein Heil erkennen durften und dass wir auch solche sein dürfen, die deinen Namen anrufen und dass du ein Gott bist, der da rettet und der da hilft. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deinen Geist, wir danken dir, dass du uns wieder hineinführen willst in deinen Lobgesang. Amen.
Amen. Vielen Dank. Unser Thema heute: Gott loben, den Erretter. Wir haben es eben gehört, wer Lob opfert, bei Luther heißt es Dank opfert, Lob opfert, der preist den Herrn. Und das ist der Weg, um das Heil zu erfahren. Und das wollen wir lernen. Als der Engel Gabriel Josef, den Pflegevater von dem Herrn Jesus, den Befehl gab, Maria zu sich zu nehmen, da fügte er hinzu, der Engel sprach dies: Sie, Maria, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Das ist also der Sinn dieses Namens Jesus. Retter. Soter. Und wenn wir zu Jesus beten, wenn wir diesen Namen anrufen, dann rufen wir zu dem Retter, zu dem, der aus aller Not heraus rettet und befreit. Er kann retten bis zum Äußersten. Er will retten. Er wird retten. Das habe ich erfahren, so wahr ich hier stehe. Und das haben viele von uns erfahren. Und vielleicht hat morgen Abend jemand den Mut, das auch zu bekennen. Dieses Heil, diese Rettung, die du erfahren hast. Eine kleine Geschichte. Ich war ja 6 Jahre in der Bibelschule Beatenberg. Und da ist ein ganz großes Haus, wo die Bibelschule drin ist, der Schweizerhof. Ich weiß nicht, wer schon mal dort war, mit einem ganz hohen, spitzen Giebel. Und eines Tages war es angesagt, dass die Feuerwehr von Beatenberg eine große Übung hatte. Gut, sie kamen, diese Schweizer Mannen, mit ihren hohen, hohen Leitern und sie stellten eine solche Leiter mit allem drum und dran an diesen Giebel vom Bibelheim. Wer schon mal dort war, weiß, das ist sehr hoch. Und tapfer stiegen sie hinauf und dann kamen sie an ein Fenster und sie öffnen das Fenster und da drin war ein kleines, schmächtiges Fraule. Ihnen unbekannt. Und sie sagten: Ja, Mütterle, kommen Sie, retten Sie sich! Das war die Übung. Und dann erscholl eine mächtige Stimme: Ich bin gerettet, sind Sie gerettet? Ja, es kann nur eine Frau gewesen sein, die Frau Dr. Wasserzug. Ja, das ist die Frage. Sind Sie gerettet? Da ist er fast rückwärts zurückgefallen, Frau Schreck. Der arme Feuerwehrmann aus Bernberg. Ja. Er ist der Retter. Und ich habe mir Gedanken gemacht, aus was heraus redet er? Wir denken dann immer zunächst mal aus der ewigen Verdammnis und so weiter. Aber es gibt sehr viele Bereiche, aus denen er uns errettet. Und ich habe mir mal 7 Punkte notiert. Und wenn Sie es wollen, können wir es auch noch anhängen. Mit den Bibelstellen. Erstens, Jesus, der Erretter, errettet aus aller Sünde. Im Psalm 39, 9 steht es, er rette mich von aller meiner Sünde. Und in Epheser 1, 7 lesen wir, an ihm haben wir die Erlösung, also die Errettung, die Befreiung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben Errettung von der Sünde. Zweitens, er errettet vom ewigen Tod und aus der letzten Todesnot. Das finden wir zum Beispiel in 2. Korinther 1, Vers 10, wo Paulus berichtet, dass er in entsetzlicher Not war und er erfahren hat, Gott hat ihn aus der Todesnot herausgerissen. Oder ich erinnere auch gerne hier an Römer 6, Vers 22 und 23. Sie erlauben, dass ich diese Stelle einmal aufschlage. Nun aber, da ihr von der Sünde frei, also gerettet, und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Vers 23. Denn der Sünde Sold oder Bezahlung ist der Tod. Ewige Tod. So sagt es die Schrift. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Er errettet aus dem ewigen Tod. Drittens, er errettet uns aus der Macht der Finsternis. Die Finsternis ist eine ungeheure Weltmacht. Und das lesen wir in Kolosser 1, Vers 13. Auch diese Stelle darf ich Ihnen vorlesen, weil sie sehr wichtig ist. Kolosser 1, 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Nicht, er wird uns einmal erretten. So leben und hoffen viele, liebe Geschwister. Nein, du darfst es im Glauben packen. Er hat dich errettet aus der ganzen Macht der Finsternis. Du bist nicht mehr Sklave, wenn du ihm gehörst. Und nicht mehr verpflichtet der Finsternis, die dich umgibt. Weiter, viertens. Er hat uns errettet aus der bösen Welt. Das sagt uns der Galaterbrief. Die Welt ist ja arg, ist bös, ist voller Fallen und Gefahren. Aber wir sind schon errettet. Es steht in Galater 1,4, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Das ist also Gottes Plan, dich herauszurufen, zu retten aus diesem Weltlauf. Weiter, fünftens, er errettet uns vor dem Zorngericht. Gott redet ja klar, es kommt ein Tag des Gerichts. Und davon lesen wir im 1. Thessalonicher 1, 10, das wollen wir jetzt nicht aufschlagen. Er hat uns zu sich gerufen und er errettet uns aus oder vor dem Zorngericht. Sechstens, er errettet uns aus aller Angst und Not. Wenn Sie einmal die Psalmen durchlesen, dann finden Sie viele Stellen, wo David in größter Angst und Bedrängnis zum Herrn ruft und es erfährt, dass er ihn errettet. Zum Beispiel im Psalm 34. Da haben wir auch ein solches Wort David war ja in entsetzlicher Angst. Man muss die Geschichte kennen, die hinter diesem Psalm steht. Man würde es überhaupt nicht glauben, wenn man es nicht wüsste, was für eine Not er hatte. Und nun sagt er in diesem Lobpsalm 34, Vers 18, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Das wurde mir schon zu unendlichem Segen, dieses Wort. Er errettet aus aller Not. Oder in Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht, aus meiner Angst. Ja, der Herr will erretten aus aller Angst und Not. Und schließlich der 7. Der Herr errettet aus der Hand unserer Feinde. In Lukas 1, 71 singt Zacharias, dass er uns errettete aus der Hand unserer Feinde. Haben wir noch Feinde? Oh ja. Im Epheserbrief lesen wir es, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Gewaltigen, gegen die Herren, die in der Welt, in der unsichtbaren Welt herrschen. Das sind die Feinde. Und sie hassen uns und sie wollen uns vernichten. Aber er errettet uns aus der Hand all unserer Feinde. Immer wieder wollen wir daran uns erinnern und es vor Augen halten in alle Not. Es gibt keine Not, der unser Retter nicht begegnen könnte. Ich habe hier mein Gebetstagebuch. Ich hoffe, dass Sie auch so etwas Ähnliches haben. Es ist ein großer Segen, man hat ein Gebetstagebuch. Und da vorne habe ich so einen kleinen Abschnitt von Watchman Nee. Und da sagt er, Neubekehrte sollten eine Gebetsliste führen. Und dann bringt er 4 Punkte für die Bekehrte, täglich beten sollten. Nur das erste will ich jetzt erwähnen. Alle Gotteskinder sollten täglich darum beten, dass Menschen gerettet werden. Um das geht es in unserer Zeit. Bete doch auch dafür. Und ganz vorne in meinem Gebetsbuch habe ich ein Gedicht von Mr. Alexander von Genf. Und das ist ein wunderbares Gedicht. Das darf ich Ihnen vortragen. Hier sehen wir den Retter. Ist ein Ding unmöglich? Gott erhört Gebet. Ist kein Ausweg möglich? Gott kann und es geht. Bist du am Ermatten? Gott gibt neue Kraft. In des Kreuzes Schatten seine Allmacht schafft. Kannst den Weg nicht sehen? Gott kann und es wird Licht. Kannst du nicht verstehen? Glaub, was er verspricht. Gott kann, nichts ist ihm zu wunderbar. Gott kann, oh, vertrau ihm ganz. Das ist ja auch der tiefste Sinn, dass wir das erfassen. Und das ist die Botschaft unseres Kapitels von Daniel 3. Jeder, der durch Gottes Gnade das Wunder der Wiedergeburt erlebt hat, hat ja eine ganz besondere persönliche Rettungsgeschichte. Du hast sie und ich habe sie. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir das immer wieder auch bezeugen können. Er weiß, viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Und darum steht im Mittelpunkt unseres Lobliedes immer dieser eine Name, Jesus. Jesus, der Heiland. Jesus, der Retter, der große Befreier. Wir wollen nun an einem praktischen Beispiel es uns klar machen, was es heißt, Rettung zu erfahren. 3 Gedanken. Der erste, Verlorenheit erfahren. Der zweite, Rettung erleben. Und der dritte, den Retter loben. Und das, die Melodie unseres Lebens, ist der Cantus Firmus Wohl uns. Verlorenheit erfahren, das gehört dazu. Rettung erleben, den Retter loben. Wir hörten schon einmal von Nebukadnezar. Was war mit dem Nebukadnezar los? Gott hatte ihm aus großer Verlegenheit geholfen. Er hat ja den Traum vergessen. Zweitens, Gott hatte ihn errettet und befreit von dem Zwang, ja von der Pflicht, alle seine Weisen in Babel umzubringen. Da ist ihm sicher ein Stein, ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Weiter, Gott hat ihm viel Licht gegeben über die Zukunft der Nationen. Eine seltene Klarheit hat er bekommen. Und weiter, Gott hat dem Nebukadnezar die große Ehre zuteil werden lassen, das goldene Haupt zu sein. Der erste unter allen hohen Königen und Führern der Menschheit. Und Gott hat ihm eine klare Einsicht gegeben über den wahren, einzig wahren Gott. Und so sagt er, in Kapitel 2 lesen wir es, Vers 47, es ist kein Zweifel, zweifellos, es ist so. Euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Was hätten wir nun von Nebukadnezar erwartet? Sollte er nicht nun mit aller Macht diesen Glauben verbreiten in seinem riesigen Weltreich Babylonien? Sollte er nicht ein großer Missionar werden? Denn er hat ja die Erkenntnis der Wahrheit empfangen. Tatsächlich, Nebukadnezar ist nicht untätig. Er tut etwas. Er schafft eine Wende. Er bestellt den Daniel, den Vertreter des lebendigen Gottes, zum Kultusminister. Er wird der Erste. Zweitens, die Freunde des Daniel werden Ministerpräsidenten. Welch ein Glück für das Riesenweltreich Babylonien. Äußerlich steht nun dieses Land da in glänzender Verfassung. Das Land hat eine prächtige CDU-Regierung, hat ein goldenes Haupt, in bester Form steht Babylon da. Aber im Grunde hat sich gar nichts verändert. Was hat sich eigentlich nicht verändert, wenn wir Kapitel 3, 1 lesen? Ich lese diese erste Aussage, Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Das ist also ganz in der Nähe, wo jetzt der Saddam Hussein ist. Was hat sich nicht verändert? Sein Herz und noch etwas ganz, ja, sein Herz, und das war im Herzen drin, das war die eigentliche Triebfeder seines Handelns. Sein Stolz, sein Hochmut. Und ihr Lieben, wenn sich der Hochmut eines Menschen, auch eines Gläubigen, er war bis zu einem gewissen Grad ein Gläubiger, nicht verändert, wenn hier nicht eine völlige Erneuerung eintritt, dann hilft alles Wissen nicht viel. Dann wird es eher zum Gericht. So war es dort. Das goldene Haupt, so hat er gehört. Und das ist ihm wirklich zum Kopf gestiegen. Er grübelte und dachte darüber nach, wie kann ich das festhalten, wie kann ich das manifestieren, dass alles in der ganzen Welt davon erfährt, ich bin das goldene Haupt. Wie kann ich meine Macht ausbauen? Und das Ergebnis, er hat eine Vision. Er hat ja schon einmal diesen Traum gehabt, er ist Visionär und hat nun eine gewaltige Vision. Die Vision vom Standbild aus Gold. Ein Denkmal muss her, ein Riesendenkmal. Ein Denkmal, das seine Macht manifestiert und das dazu dient, dass in seinem Reich eine einheitliche Form der Anbetung durchgeführt wird, eine einheitliche Religion. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, kennen wir diesen Vers? Und eine Religion. Das sind sehr modern anmutende Gedanken, die er hat. Nein, Nebukadnezar ist gar nicht gottlos. Er weiß, ohne Religion geht es nicht. Das Volk braucht Religion. Das haben sie jetzt im Osten auch begriffen. Atheismus hat total versagt. Und so mit viel Schweiß, Blut und Tränen, in der Hitze dort dieses Tales Dura, entsteht dieses riesige Standbild. Der Tag der Einweihung kommt. Und das ist nun der Tag der großen Versuchung, der Tag der Bewährung für das Volk Gottes. Das ist ein Symbol für die große Versuchung, die auf die Gemeinde Jesu noch vielleicht zukommen könnte. In Offenbarung 3 steht ja, weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will auch ich dich bewahren vor oder aus der Stunde der Versuchung, die kommen wird über die ganze Ökumene, über den ganzen bewohnten Erdkreis. Also die Bibel sagt, es wird ein Tag der großen Versuchung kommen. Und das, was wir hier haben, sind nur Vorschatten dieses letzten Tages der Versuchung. Ich lese Vers 5 und 6. Der Tag der Einweihung ist ja jetzt gekommen. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wir sehen also, welche Rolle die Musik immer wieder gespielt hat, damals schon und heute. Und darum ist es mir eines der größten Anliegen, auch das Gewissen der Musiker und so weiter zu schärfen für geistliche Musik und seelische Musik. Das ist Musik, die zur Anbetung führt, aber zu welcher Anbetung? Hier sind Riesengefahren, auch in unserer Zeit, besonders für die Jugend. Das aber nur nebenbei. Vers 6. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, wenn die Musik ertönt, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und nun kommt natürlich das Volk Gottes auf die Anklagebank. Sie werden jetzt versucht. Sie sind die Zielscheibe des Hasses. Ich kann nicht alles durchnehmen, Sie können es ja lesen. In Vers 12 lesen wir Folgendes. Da kommen also die Ankläger, die sagen, nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast. Das sind ja diese drei Ministerpräsidenten. Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Sie verachten dein Gebot. Welch eine Anklage, das ist ein Staatsverbrechen, Staatsverrat. So geht es nicht. Sie werden zur Rechenschaft gezogen und der großmütige Herrscher Nebukadnezar, dem die ganze Sache natürlich höchst peinlich ist und unangenehm, denn genau das will man ja nicht Märtyrer schaffen. Er gibt ihnen noch einen Aufschub, noch eine Chance. Er sagt, wohlan, seid bereit, Vers 15. Und so weiter, wir lesen es ja. Wenn ihr hören werdet die Instrumente, so fallt nieder, betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Und nun kommt aber die heftige Drohung, werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Das ist die Frage. Gibt es eine Rettung aus dem glühenden Ofen? Gibt es Befreiung? Kann Gott, das ist die Frage, kann Gott in einer solch hoffnungslosen Lage auch noch bewahren und erretten? Und wenn morgen der Antichrist auftritt, kann er dich dann auch noch bewahren? Viele haben Angst. Das ist die Frage, die im Hintergrund steht. Kann Gott erretten? Verloren, habe ich vorher gesagt. Die Vernunft sagt so, sie sind verloren. Niemand kann sie aus diesem feurigen Ofen erretten. Verloren heißt aus. Solche Situationen gab es immer wieder in der Geschichte der Gemeinde. Unter Nero, als die Gläubigen als brennende Fackeln dort in den Gärten in Rom verbrannt wurden. Oder während der Inquisition, wie viele wurden gefoltert auf schrecklichste Weise in Spanien. Oder in der Bartholomäusnacht in Paris vor etwa 420 Jahren. Ich glaube, 70.000 sind umgekommen, ich weiß nicht mehr genau. Oder im Leben von Paul Schneider im Dritten Reich. Oder in Auschwitz. In Hesekiel 37, 11 lesen wir diesen Schrei. Jetzt spricht das Haus Israel, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. So haben sie gesprochen. In Warschau im Ghetto, so haben sie gesprochen in Auschwitz. Es ist aus mit uns, ist es wirklich aus? Jetzt gerade tobt ein schrecklicher Hurricane in Florida, haben sie es gehört? Jetzt gerade tobt er und wie viele werden vor Angst sich irgendwo hin verstecken und fliehen. Jetzt gerade ist auch dort die Frage, kann Gott seine Kinder erretten? Wenn alles verloren erscheint. In einem Lied, das steht auch im Buch, heißt es, du kannst ihm vertrauen in finsterster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Auch wenn eine unheilbare Krankheit dich überfällt, Krebs oder ein Tumor. Meine Frau hat es vor 5 Jahren erlebt, sie war ganz schlimm dran. Viele haben gebetet und dann kam die erste 7-stündige Operation und dann wurde sie fortgeschickt. Misslungen, dort in Basel. Und dann haben wir weiter gebetet und sie haben es noch einmal probiert und der nächste Versuch ist noch einmal misslungen. Und dann beim letzten Mal ist es doch gelungen. Oder wenn der Arbeitsplatz gekündigt wird oder wenn durch einen Autounfall eine Angst über dich fällt. Ich habe schon mal gesagt, gerade in den letzten Tagen kam die Nachricht, dass der Engländer, der diese große Evangelisation zu leiden hat, die jetzt dann in der Wolga in Russland durchgeführt wird, durch Campus für Christus, eine große Evangelisation, auf dem Fahrrad plötzlich umgekommen ist. Tödlicher Unfall auf dem Fahrrad. Welch eine Not für dieses Werk. Und nun kommt der zweite Teil. Rettung erfahren. Vers 16. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego. Sie waren nicht sprachlos geworden, vor Schreck erstarrt. Nein. Und in einer Weise geben sie dem König Nebukadnezar, dass ich also vor Ehrfurcht wirklich erblasse fast. Sie sagen, es ist gar nicht notwendig, dass wir dir auf dein Gebot antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aber sie machen es ganz im Gegensatz zu gewissen Kreisen nicht so, dass sie Gott die Pistole vor die Brust setzen, entschuldigen sie dieses Wort und sagen, du musst. Das machen sie nicht so. Das ist die große Gefahr heute. So handeln manche, glaube ich, aber das ist nicht geistlich. Sie machen es nicht. Wenn unser Gott will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen. Und wenn er es nicht tun will, er hat die Freiheit. So sollst du dennoch wissen, wenn er dich nicht gesund macht, wenn dein Krebs immer weiter fortschreitet, ich hoffe es nicht. So sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Schauen Sie, in der ganzen Menschheitsgeschichte geht es letztlich immer wieder um die Frage, was beten wir an? Bei der Versuchung des Herrn Jesu, da war das der Gipfel der Versuchung. Nach dieser schrecklichen Fasten und dieser totalen Entkräftung für Jesus. Wenn du niederfällst und mich anbetest, so sagt der Versucher, dann musst du kein Kreuz ertragen. Du bist der Weltherrscher, der König und alle beten dich an. Ohne Kreuz. Das ist auch heute die Versuchung für viele Gläubige. Die Majestät, von der wir gesungen haben, ohne das Kreuz zu erfahren. Ich hoffe, dass wir uns verstanden haben. Sie sagen aber, wir sind bereit, auch hineinzugehen in den feurigen Ofen. Zunächst hören wir nur diese schönen Worte und wir denken nur, das sind eben Juden, die sind sowieso besonders stark in ihrer Seele, die sagen halt große Dinge. Aber die Lage, die ändert sich eben nicht. Im Gegenteil, der Zorn, die absolute Wut des Nebukadnezar ist nun aufgestachelt. Er schreit sie an und 7-mal heißer wird dieser glühende Ofen nun aufgeladen sozusagen. So, dass also absolut nichts mehr zu hoffen ist. Vers 24, Vers 23. Aber die 3 Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab, heißt es. Sie wurden nicht entrückt, sie fielen hinab. In den glühenden Ofen gebunden, wie sie waren. Gebunden, heute Morgen habe ich im Bibellesezell von Paulus gelesen, Paulus, ein Gefangener Jesu Christi. Gefangen an die Macht Roms, aber auch gefangen an den Willen Gottes. Sie waren in erster Linie an den Willen Gottes gebunden. Und du, an was bist du gebunden? An deine Angst oder an den Willen Gottes? gebunden, wie sie waren. Und nun kommt das Unglaubliche, völlig Unerwartete. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar fuhr auf und sprach zu seinen Räten, die ihm vorher so gute Ratschläge gegeben hatten. Haben wir nicht 3 Männer gebunden, in das Feuer lassen werfen? Welche dumme Frage. Aber wir sehen, wie total verwirrt dieser Mann ist. Ja, König, sagen sie, trotzig und gewiss, eher. Sehe ich aber doch 4 Männer frei im Feuer, frei, haben wir es gehört? Frei im Feuer umhergehen. Sie sind, was sind sie? Unversehrt. Und der 4. sieht aus, als wäre ein Sohn der Götter genau ein Sohn Gottes. Wir waren der 4., der Sohn Gottes, das ist ganz leicht. Jesus war bei ihnen. Ja. Die Hölle hat gelacht. Sie dachte, das ist jetzt die Endlösung dieses jüdischen Problems. Die Ratgeber Nebukadnezar, die triumphieren, aber sie haben Golgatha vergessen. Ich möchte noch einmal kurz zurückblenden und auf Golgatha hinweisen, auf diesen Platz, diesen Schutthaufen. Ich war dort selber, es ist eigentlich ein Schutthaufen, Abfallplatz. Und dort hängt der eine am Kreuz, der vorher gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und dort hängt dieser selbe Mann und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So weit lässt Gott es kommen. Damals, vielleicht auch heute und vielleicht auch morgen. Meine Mutter hat das im Jahr 1929 erlebt. Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal vor Jahren erzählt habe. Damals war ja die große Arbeitslosigkeit. Einer nach dem anderen wurde entlassen. Und mein Vater kommt nach Hause und sagt, so, jetzt werde ich dann auch entlassen. Und das hängt zusammen mit meinem Leben. Nun, meine Mutter war ganz gelassen und sagte, ich bete dafür, dass du nicht entlassen wirst. Und dann ging er zur Arbeit und einen Morgen sagte so, heute werde ich wohl auch entlassen, trotzig und verzagt. Und meine Mutter zu Hause geht auf die Knie und betet, Herr, schenk doch, dass mein Mann nicht entlassen wird, denn alles hing daran, die ganze Existenz. Wir waren arm. Und dann war es, als ob eine Stimme ihr ins Herz klar, deutlich sagen würde, du brauchst nicht weiter beten, er ist schon entlassen. So war es auch. Er war schon entlassen. Aber meine Mutter betete weiter, Gott kann. Am Abend kam mein Vater zurück, schweigsam, betreten. Und sie war so weise, hat ihn nicht ausgefragt. Aber dann hat er selber angefangen, hat gesagt, heute ging es mir ganz merkwürdig. Meine Kameraden wurden entlassen, einer nach dem anderen wurde aufgerufen und sie haben geschrien, geheult. Und ich dachte, was wird jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Und ich bekomme auch die Papiere, werde auch entlassen. Aber ich habe keine große Angst gehabt. Nach einigen Minuten werde ich wieder zurückgerufen. Sie können bleiben. Ja, Gott kann. Was steht in Hebräer 7, 25? Ein Wort, das ich in tief hineinschreiben möchte in Ihr Gedächtnis. Vergessen Sie das nie. Daher kann er auch für immer selig machen, also retten. Er kann in jeder Situation retten, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt immer da und bittet für sie. Der 4., das haben wir gesehen. Und nun brauche ich gar nicht weiter erzählen. Sie kennen ja die Geschichte. Wir kommen zum 3. Punkt. Den Retter loben. Diese Geschichte endet mit einem gewaltigen Lobpreis. Was steht hier? Dieser Nebukadnezar fängt an zu sprechen. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Dieses Wort gelobt, das ist genau dasselbe hebräische Wort wie im Psalm 103. Dort heißt es Barak, lobe den Herrn, meine Seele. Genau dasselbe. Das heißt so viel wie huldigen, preisen, loben und anbeten, sich beugen. Und so preist nun dieser Nebukadnezar auf seine Art und Weise den Gott, der retten kann. Und diese Lobeshymne endet, denn es gibt keinen Gott als den, der so erretten kann. kann. Merken wir, da sagt der Nebukadnezar, er bezeugt den Ritter, er lobt den Ritter. Es gibt in unserem Leben eigentlich nur zwei Lebensverfassungen oder Zustände. Erstens die des Verlorenseins. Die Bibel sagt klar, dass der Mensch um der Sünde willen verloren ist. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und dazu Johannes 3, 36. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Zorn Gottes ist eine Wirklichkeit. Die Bibel sagt, Sprüche, der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Und in 1. Korinther 1 lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Und so weiter. Ich hoffe nicht, dass hier jemand ist, der verloren ist. Es könnte aber sein. Das hoffe ich aber nicht. Der andere Zustand ist der des Geretteten. Als vor etwa 80 Jahren, das war so etwa 14, 15 April, die riesen Titanic unterging, wir kennen ja die Geschichte, da waren etwa 35 Millionäre auf diesem Schiff. Und an dem Boot stand ganz groß geschrieben, ein geretteter Matrose hat es bestätigt, No God. Und dort hat ja dann dieser Eisberg dieses Schiff aufgerissen wie eine Konservendose aufgeschlitzt. Und als dann dieses Boot, dieses große Schiff unterging, da war die Frage nicht, wie schön bin ich, wie begabt bin ich, habe ich das Abitur gemacht oder nicht. Die Frage war auch nicht, habe ich 2 oder 20 Millionen auf meinem Konto oder nur 3.000 Mark oder habe ich 10.000 Mark Schulden, das spielte überhaupt gar keine Rolle. Es war nur die eine Frage aktuell, finde ich einen Platz im Rettungsboot? Sie haben damals viel zu wenige Rettungsboote mitgenommen, aber 300 Ungrad wurden meines Wissens gerettet und etwa 1.700 Ungrad sind in den eiskalten Fluten untergegangen. Und darum ist für uns jede andere Frage sekundär, gemessen an dieser einen Wahrheit. Sitzen wir im Rettungsboot oder kämpfen wir noch mit den Wellen? Dieses Rettungsboot hat den Namen Jesus. Apostelgeschichte 4,12 steht, es ist in keinem anderen Heil Rettung. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden, als allein der Name Jesus. Das ist der Wille des Herrn. Er will retten. Ich habe am Anfang diese siebenfache Rettung angedeutet. Also der Herr will uns nicht nur vom ewigen Sterben erretten, er will uns auch aus allen Nöten retten. Rufe mich an, so sagt er. Das ist die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und eines der entscheidenden Worte der Heiligen Schrift, ich glaube, es kommt 3 oder 4 Mal in der Schrift, wer den Namen des Herrn wird anrufen, der soll errettet werden. Und wenn du zu einem Todkranken kommst oder zu einem Unfall, wenn jemand verblutet, dann halte ihm keine Predigt, sondern rufe in sein Ohr, Jesus, rufe den Namen Jesus an. Und wer diesen Namen anruft, der wird errettet werden. Dankopfern. Was heißt das? Ich wage es gegen alle Gefühle, Gott beim Wort zu nehmen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und gegen alle Gefühle danke ich noch einmal. Und wenn mein Gefühl andersartig ist, dann danke ich noch einmal. Danken gibt Gott die Ehre und das macht fest. Keiner wird zustanden, der Gott vertraut, auch du nicht. Danke Gott, dass sein Blut für dich vergossen wurde und du darfst wissen, du bist gerettet. So einfach ist das. Und das nächste, danken heißt, ich übergebe ihm alles, was ich bin und habe. Erinnern wir uns an den Bruder Konrad Staub, als er hier stand und hier alles zurückgab, sein Scheckbuch und seine Reisespesen und sein Jetta und alles, was er hatte. alles zurückgegeben. Das ist das, was hier gemeint ist. Alles ihm zur Verfügung stellen, so wie es in Römer steht. Das ist Dank für Golgatha. Wir beten. Es ist kein anderer Gott, der so erretten kann wie du. Du kannst uns herausretten aus allen Nöten. Und darum preisen wir dich, unseren Herrn, den großen Retter. Herr, du weißt, wer unter uns in Not ist. Du willst bis zum Äußersten und du kannst retten bis zum Äußersten, wie auch die Not heißen mag, mit unserem Leib, mit unserer Seele, mit unserer Familie, mit unserem Beruf oder sonst wie. Herr, was auch genannt mag werden, du kannst und willst retten. Du, Herr Jesus, wir beten dich an und geben dir die Ehre. Amen. Singen wir noch ein Lied. 304. Ich freue mich, dass Sie so immer sofort bereit sind. Das freut mich riesig. Ich kenne andere Kreise, da kommt erst gähnende Leere und verlegenes Schweigen. Und wir immer bereit. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Tja, und ich hätte so gern unseren lieben Bruder Bader nochmal gehört, der ja leider heute Mittag. Und wir wollen ihm dieses Wort in seinen Dienst, in seinen Alltag mitgeben als unseren Gruß. Sind Sie damit einig? Ja. Zum Abschied. Keiner wird zu Schanden, auch Sie nicht, welcher Gottes hat. Sollte ich sein der Erste? Nein, Bruder Bader ist nicht der Erste. Und Sie auch nicht.
Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Soll ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, es ist unmöglich, du getreuer Gott. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Du hast so gesaget, wer da betet nimmt, wer da sucht soll finden, was in Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, den wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Nun so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, ein Unfremden Not, all mein heimlich Grämen, alles was mich fehlt, der ans Herz zu legen, der die Tränen. Mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, dem mir lacht und scheint, auch in finstern Nächten und durch Todestag, mir hin zu des Lammes Mahl.
Aha, noch ein Wunsch. Können wir das noch singen? Sind Sie, ja, wer einen Termin hat, der kann natürlich auch gehen, aber wenn Sie so gerne singen, wollen wir dieses Lied noch. 7 oder 5? Ach, 47 hier im. rotes Hüchlein. Ja. Aha, 47. Das ist der Konfirmationsspruch unserer lieben Schwester. Und darum habe ich großes Verständnis, dass wir das noch geschwind singen. Sie haben sicher auch Verständnis. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist also rhythmisch ein sehr pfiffiges Lied. Ich bin gespannt, ob wir sowas auch hinkriegen. Ja. Also helfen Sie uns einmal, alles was Rhythmus im Leib hat. Können Sie das so spielen? Oder? Ja, ja, gut, also kräftig singen. Also Rhythmus ist so, ich zeige mir. Na, da, 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 la, 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 und so weiter, gell? Das hat Pfiff, aber ist ein tolles Stück. Der wohnt ganz in der Nähe, der Stephen Andrews. Der hat meine Nichte geheiratet, mein Patenkind. Ja, das hat er verbrochen, ja. Ich habe dich... Na... Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum hab ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Nochmal. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Ja, ihr Konfirmation, das ist sehr schön. Da ist sehr dahinter. Sehr viel. So, bitte? Ja? Dürfen wir noch? Ja, eines noch. In welchem Buch?
Im
Grün 65, ja. Ja, nun ja, draußen ist er eh, weiß nicht, was da kommt, also. Ja, dieser Mann hat es auch erfahren, was es heißt, gerettet zu werden. Er war wirklich am Ende, dieser Seemann. Er wurde dann, kam auf ein Sklavenschiff und dann war er Sklave von Sklaven, dieser arme Mann. Und dann, wissen Sie doch, welches Büchlein dieser Mann, der John Yun, zum Glauben gekommen ist? Durch das berühmte Büchlein, das würden wir nie denken, dass ein junger Mann durch so ein Büchlein zum Glauben kommt. Von der Nachfolge Christi von Thomas à Kempis. Ja. Das hat ihn so angesprochen. Das ist ja ein uraltes Büchlein, ganz andere Sprache. Überhaupt nicht jugendgemäß, gar nicht. Und das hat ihn so angesprochen. Und dann kam er, glaube ich, in großen Seesturm und war also am Ertrinken und hat Gott erfahren als den Retter. Und dann hat er sein Leben Gott übergeben. Dann wurde er ein Prediger, ein ganz wunderbar gesegneter Mann Gottes. Durch die Gnade Gottes. Völlig neu gemacht. Man könnte sagen, es war ein Hippie oder sowas ähnliches mit den heutigen Maßstäben gemessen. Und Gott hat ihn völlig verändert. Gott kann, gell, auch unsere Jugend, wo wir oft so verzweifelt sind, Gott kann sie verändern und aus ihnen sogar Werkzeuge machen des Evangeliums. Bei Gott ist alles möglich durch die Gnade. Oh, Gnade. schneller.
Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade.